Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Evangelium Jesu Christi. Ja, wie das Verhältnis von Johannes dem Täufer zu Jesus gewesen ist, das berichten die Evangelien unterschiedlich. Das Johannesevangelium, da erkennt der Täufer, dass Jesus der ist, der kommen soll, und schickt seine Jünger zu ihm. Aber das ist im Matthäusevangelium, aus dem der Text ist, ist es ganz anders. Der Johannes tauft zwar den Jesus wie viele andere, und dann verschwindet der Jesus in der Wüste und beginnt sein öffentliches Auftreten erst, nachdem Johannes ins Gefängnis gesetzt wird, weil er den Herodes kritisiert wegen seiner Heirat mit seiner Schwägerin. Ja, und jetzt treffen wir auf Johannes, der im Gefängnis sitzt. Also ich kenne mich nicht so gut aus in Gefängnissen. Sehr gemütlich stelle ich es mir nicht vor, auch wenn es in den Zellen inzwischen Fernseher gibt. Den gab es für Johannes nicht. Ich stelle mir vor, dass man da sehr auf sich zurückgeworfen ist und wenig Ablenkung hat in seiner Zelle. Und da wird dem Johannes schon auch in der Stille Zweifel kommen über sich und seine Botschaft. Er hat ja schon davon gesprochen, dass nach ihm einer kommt, auf den hat er hingewiesen, aber den hat er sich als eine Art Feuerrichter vorgestellt. Also schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, der tauft mit Feuer und fegt die Tenne. Das heißt, der räumt auf, ein Starker, dem ich nicht würdig bin, die Schnürsenkel zu lösen. Also der hat sich eher eine politische Macht vorgestellt, scheint mir, die da auch recht mächtig auftritt. Also ich weiß nicht, vielleicht, wie muss man sich das vorstellen, so eine Art Adolf Hitler oder da Iran, die Khomeini oder Khamenei, diese Leute, die natürlich, die sind stark, die haben Macht, die sorgen, die putzen die Tenne, die räumen auf, fallen halt ein paar runter. Das ist so. Sonst klappt es nicht mit der Ordnung. Die muss halt durchgesetzt werden mit Gewalt. Ja. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und irgendwie tut sich nichts. Da ist keiner, der den Herodes wegfegt. Er hat von Jesus gehört. Was er gehört hat, weiß man auch nicht genau. Es gibt bei Lukas eine Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, er sei gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Ist es das, was den Johannes da auf Jesus gucken lässt? Oder ist es, weil viele Leute zu Jesus kommen, also der eine gewisse Popularität hat? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er schickt seine Jünger zu ihm. Und das ist schon ein ziemlicher Hilferuf eigentlich. Der muss sich eingestehen, ja, dass er irgendwie ans Ende gekommen ist, also mit seiner Weisheit und mit seiner Auffassung, wie das Ganze da weitergeht. Und die kommen also zu Jesus und wollen wissen, ob er der ist, der kommen soll. Und der sagt weder ja noch nein, sondern sagt dem Johannes, was ihr da seht. Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Armen wird das Evangelium verkündet. Selig, wer sich an mir nicht ärgert. Also irgendwo ist es auch die Verweigerung einer Antwort. Wahrscheinlich ärgert sich der Johannes, der möchte gerne Klarheit. Aber die Klarheit und Sicherheit ist ja nicht dadurch zu kriegen, dass der Jesus von sich sagt, ich bin's. Dann wird der Johannes nämlich hergehen und überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen, ist der das wirklich? Also der müsste doch ein bisschen mächtiger auftreten und so. Also er ist dann wieder mit dem anderen, mit etwas, mit Jesus, mit außen beschäftigt. Wenn er die Antwort ernst nimmt, dass er sich an der Antwort nicht ärgern soll, die Jesus ihm gegeben hat, dann kann er vielleicht in dem zwei Dinge entdecken. Das erste ist, dass das Heil, das Jesus verkündet und nicht nur verkündet, sondern auch bewirkt, nicht im das Heil, die Ordnung des Feuerrichters ist, der aufräumt, sondern eigentlich letztlich in der Öffnung besteht. Den Tauben wird das Ohr geöffnet, den Blinden wird das Auge geöffnet, den Gelähmten werden die Muskeln und Gelenke geöffnet, den Toten, die werden geöffnet, damit sie Leben empfangen. Die Armen werden durch selig gepriesen, weil ihnen eine frohe Botschaft gesagt wird, die sie öffnet. Nur wer sich öffnet, kann was empfangen. Wer verschlossen ist, empfängt nichts. Und das Zweite ist, was er dem entnehmen kann, die Leute, die da geöffnet werden, sind Menschen, die in einer Notlage, die sie sich eingestehen. Die Blinden, die Tauben, die Gelähmten, die Armen. Sich die Notlage eingestehen. In der Lesung war so schön die Rede von der Steppe, die blüht, und von der Wüste, die zum Teich wird. Aber es ist halt die Steppe, die blüht, und die Wüste, die zum Teich wird. Man weiß nicht, was der Johannes damit anfängt, ob er das versteht, diese Antwort so verstehen kann, dass er sich nicht mit Jesus beschäftigt, sondern mit sich und seiner Lage, sich einlässt auf seine Wirklichkeit hier und jetzt, die natürlich im Gefängnis bitter ist. Und ob er dabei verweilen kann und ob sich für ihn was ändert, das wissen wir alles nicht. Aber es ist genau dies, was sozusagen die Welt, die damalige Welt von der neuen Welt, die Jesus eröffnet, unterscheidet. Die Propheten, die waren politische Größen. Und so auch Johannes hat sich ja einen politischen Messias vorgestellt. Für Jesus, und da steht im Vordergrund die Änderung der äußeren Verhältnisse. Das ist das, was wir immer machen, immer sofort versuchen. Jesus geht einen anderen Weg. Der verwandelt, der möchte den Menschen verwandeln, indem er ihn öffnet für die Wirklichkeit, wie sie ist, deren Grund Liebe ist. Und der Schlüssel dazu ist das Sich-Eingestehen dessen, was ist. Und das ist so leicht gesagt und so schwer zu tun. Mir fallen dazu zwei biblische Geschichten ein, die ich euch erzählen will. Die eine ist die vom sogenannten reichen Jüngling, der das ewige Leben sucht. Also der sucht irgendwie und es klappt nicht. Was macht er? Er kommt zu Jesus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er erwartet eine geeignetere Methode. Er sagt, hast du die Gebote? Ja, das habe ich schon alles, hat nichts gebracht. Jetzt sag du mir, was ich jetzt machen soll. Welche Methode ich machen soll, damit ich zu meinem Ziel komme. Was ich machen soll. Und die Methode, die Jesus ihm sagt, du musst deinen Reichtum aufgeben, das kann er nicht. Damit ist die Sache mit dem Streben nach dem ewigen Leben für ihn erstmal beendet. Hoffentlich, kann man nur sagen. Das heißt, er muss sein Leben leben, wie es ist, mit dem Mangel. Und genau das ist die große Chance. Da ist ein Mangel an ewigem Leben und es wird rumgesucht und rumgetan, um das irgendwie wegzukriegen. Und die zweite Geschichte, die habe ich schon jemandem dieser Tage erzählt, ist die vom erfolglosen Fischfang nach der Auferstehung. Die Jünger gehen fischen und die ganze Nacht und fangen nichts, und am nächsten Morgen steht einer am Ufer und sagt, habt ihr Fisch? Und dann muss Petrus in dem Fall zugeben, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Erst da muss er das eingestehen, weil er gefragt wird. Was haben die ganze Nacht gemacht? Alles daran gesetzt, um zu vermeiden, dass das Ergebnis sein wird, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Sie wollen das vermeiden. Das wollen sie sich nicht eingestehen müssen. Das Scheitern muss verhindert werden, mit allen Mitteln. Es treibt sie die Angst davor. Die hätten ja um eins sagen können, also ich glaube, das wird nichts. Wir haben jetzt schon da 6 Stunden geschuftet, nichts gefangen. Lassen wir es gut sein, morgen ist auch noch eine Nacht. Nein, sie können sich das nicht eingestehen und machen weiter und weiter und weiter. So machen wir das. Also das Eingestehen von Scheitern, von Unangenehmen, von Unzufriedenheit, von Leere, das ist total schwer, weil wir automatisch, wir kapieren das nicht mal, dass wir das so machen, automatisch alle Hebel in Bewegung setzen, um es zu verhindern. Ja, der Kleinste im Reich Gottes weiß das, dass das Eingestehen dessen, was ist, der Schlüssel ist. Die vor dem Reich Gottes, die das wissen. Das ist das Problem der Grenze. Die Grenze entlarvt einerseits unser bisheriges Selbstverständnis als in Teilen illusionär. Da muss was sterben. Das ist der bittere Teil. Aber gleichzeitig ist die Grenze auch der einzige Ort, wo die Chance besteht, dass wir etwas von der Wirklichkeit, wie sie ist, und ihrem Grund, Gott, erfahren. Wo sonst sollte das sein, außer an den Grenzen unserer Welt? Wo sonst könnte das sein? Und so ist die Grenze, die angenommene Grenze, der Ort der wahren Freude. Einer Freude, die natürlich von den äußeren Bedingungen auch getrübt werden kann, aber nicht wirklich genommen. Und mit dieser Freude könnt ihr zurückgehen in euren Alltag, in euer Leben und kommen lassen, was da kommt. Wir haben kapiert, dass wir in unsicheren Zeiten leben, in Zeiten mit großen Veränderungen. Wir wissen nicht, was die uns abverlangen werden. Aber mit diesem Wissen um das Geheimnis der Grenze, an der uns Gott begegnet, können wir kommen lassen, was kommt, und werden es irgendwie bewältigen.